Klemm und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast.
Ja, und damit mal wieder herzlich willkommen zurück. Heute habe ich nicht nur einen Gast bei mir. Heute habe ich nicht nur den lieben Justin dabei, sondern wir haben auch noch eine dritte Person. Aber alles wie gehabt. Justin, du führst uns wie immer ein.
Ja, ich mache das so wie immer. Ich sage euch, worum es geht. Und zwar folgendermaßen, wir haben viele, viele Anfragen mittlerweile bekommen, ob wir nicht mal so ein bisschen was zum Thema Forschung machen können. Und Lukas und ich, wir müssen es euch ganz ehrlich sagen, sind da, wir sind ja erst im vierten Studienjahr, noch nicht so drin. Aber es hat sich ergeben, dass uns die Uni angeschrieben hat und gesagt hat, ey, wollt ihr da nicht einfach mal in unserem Rahmen, wir haben da ein Projekt über Forschung reden? Und dann haben wir gesagt, klar, das machen wir, finden wir auch wichtig und haben uns deswegen einen Gast eingeladen. Und das ist der Herr Dr. Hage. Und zwar geht es heute, vielleicht kennen manche den Begriff schon, ich vermute die meisten noch nicht, so ein bisschen um den Begriff Clinician Scientist und was das Ganze so verbirgt. Ja, und alles so rund um Forschung so ungefähr klären wir heute in dieser Folge. Herzlich willkommen.
Ja, hi, schön hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die tolle Einleitung.
Ja, wie gesagt, lass uns doch direkt starten. Ich würde einfach mal sagen, können Sie vielleicht, oder du, wir sind jetzt eigentlich, privat kann man ja mal sagen, am Du, aber offiziell für die Folge machen wir mal ein Sie draus, können Sie vielleicht einfach nochmal sagen, was, ja, für jemanden, der den Begriff gar nicht kennt, was sich so ein bisschen hinter dem Begriff Clinician Scientist so versteckt, verbirgt?
Also Clinician Scientist ist so eine schöne englische Bezeichnung dafür, dass ein Arzt letztlich nicht nur ärztlich tätig ist, sondern tatsächlich auch Wissenschaft macht. Ja, also ein wissenschaftlich tätiger Arzt oder ein ärztlich tätiger Wissenschaftler, je nachdem, wie man es nimmt. Und das ist am Ende quasi zusammengefasst in dem Begriff Clinician Scientist. Mhm.
Und wie kann man sich das dann vorstellen? Ist man dann mehr Wissenschaftler, wenn man diesen Berufsweg einschlagen möchte, oder ist man mehr Arzt?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist letztlich auch abhängig, je nachdem, welche Stelle man hat und auch abhängig davon, in welchem Ausbildungsstand man aktuell ist. Das heißt, im Rahmen des Programms, das wir nachher noch besprechen, ist es so, dass ein Assistenzarzt für 12 Monate voll freigestellt wird von ärztlichen Tätigkeiten, um sich wirklich voll für Forschung oder auf die Forschung konzentrieren zu können. Und dann kommt aber wieder eine Phase im Rahmen der Facharztausbildung, da ist vor allem das ärztlich Tätige wichtig. Ja. Ohne ärztliche Tätigkeit geht keine Facharztausbildung. Und so wechselt das tatsächlich. Das heißt, es gibt Phasen, da ist mehr Forschung und es gibt Phasen, da ist quasi das Ärztliche mehr im Vordergrund. Und ich würde sagen, ich bin in erster Linie Arzt und mache den Rest nebenher, weil ich Medizin studiert habe, um letztendlich für Patienten da zu sein. Und die Forschung ist so das schöne Nice to Have, was oben drauf kommt.
Und jetzt vielleicht noch mal kurz zur Fachrichtung. Sie machen ja jetzt Hämato-Onkologie im Rahmen der inneren Medizin. Und wie kam es dazu? Und hatte da das Forschungsprogramm jetzt aus Magdeburg quasi einen Einfluss drauf? Oder war es wirklich aus eigener Überzeugung die Hämato-Onkologie und dann vielleicht mit dem Gedanken, da kann man auch forschen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich bin tatsächlich nach Magdeburg gekommen, ohne den Begriff Clinician Scientist überhaupt gehört zu haben. Mhm. Ja, das heißt, ich habe in Jena studiert, an der schönen Friedrich-Schiller-Universität, habe während des Studiums meine Doktorarbeit abgeschlossen. In Jena geht das, hier in Magdeburg ist das ja ein bisschen anders, dass man erst nach Abschluss des Studiums wirklich die Doktorarbeit abgeben und verteidigen darf. In Jena darf man die vor Abschluss des Studiums verteidigen und das Promotionsverfahren wird einfach abgeschlossen, wenn die Approbation da ist. Und aus privaten Gründen bin ich nach Magdeburg gekommen und habe zum Glück den Herrn Professor Fischer getroffen. Das heißt, Hämatologie, Onkologie wollte ich schon immer machen. Schon bevor ich angefangen habe zu studieren, war die Hem-Onk das, was ich machen wollte. Und das hat sich nur bestätigt. Ja, Herr Professor Fischer ist nicht nur Direktor der Klinik für Hämatologie und Onkologie hier am Uniklinikum, sondern auch Sprecher des Else-Kröner Forschungskollegs. Und hat dann gesagt, Herr Hage, Sie haben eine Doktorarbeit abgeschlossen. Sie sind schon wissenschaftlich tätig gewesen. Haben Sie da nicht Lust drauf, ja, das noch weiter zu tun?
Das heißt, vorher, bevor Sie jetzt nach Magdeburg gekommen sind, kannten Sie den Berufszweig gar nicht, sondern Sie hatten sich erstmal nur überlegt, ich möchte Medizin studieren, ich möchte Hämato-Onkologie machen und sind dann, ich sag mal, in der Assistenzarztzeit erst darauf gestoßen, überhaupt vielleicht auch noch weiter forschen zu können. Oder war das schon auch eine Vorstellung, die, ich sag mal, auch während des Studiums vielleicht schon mal ab und zu gekommen ist. Wir haben den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die uns auch schon die Frage gestellt haben, lohnt sich ein Medizinstudium, wenn ich später in die Forschung gehen möchte, die schon mit dem Ziel ins Studium gehen, vielleicht später forschen zu wollen, aber auch den klinischen Teil nicht vernachlässigen zu wollen?
Ich sag mal, ich hätte nicht während des Studiums eine experimentelle Arbeit gemacht oder eine experimentelle Doktorarbeit gemacht und abgeschlossen, wenn da nicht so ein gewisses, eine gewisse Lust an der Forschung da wäre. Auf der anderen Seite, ja, schwierig. Also man macht ja oder gibt unterschiedliche Interessen, warum man Medizin studiert. Ja, aber so das Hauptinteresse oder die Hauptvorstellung ist, okay, man ist am Ende wirklich Arzt und für Patienten da. Und natürlich ist dann auch die Lust da, vor allem in der Hämatologie, Onkologie, was einfach ein völlig schönes, breites Forschungsfeld hergibt, dann auch mit Forschung an der Entwicklung von Therapien oder auch an der Aufschlüsselung von Fragen tätig zu sein und da mitzuwirken, die sich im Fach stellen. Bei der Frage, ob sich das denn lohnt, wenn man Forschung machen möchte, Medizin zu studieren, muss ich eindeutig ja sagen, weil der Vorteil, den ein Arzt hat, ohne dass ich irgendwen degradieren möchte, ja, ich kenne ganz, ganz tolle Naturwissenschaftler, die haben eine richtig, richtige Ahnung von dem, was sie tun. Auch quasi in der Forschung und methodisch, ja, da würde ich mir gern mehrere Scheiben von abschneiden. Aber der Vorteil, den der Arzt hat, ist, die Patienten zu kennen. Aus dem, was der Patient einem zeigt, klinisch, und aus dem, was er sagt, Ideen zu spinnen, die für die Forschung vollkommen relevant sind. So der große Vorteil wirklich des Clinician Scientists ist es, beide Seiten zu kennen. Ja, also den Patienten, die Medizin und auch das Methodische, die Forschung, die da möglicherweise dahinter steht. Man sagt bei uns so schön, vom Patientenbett zur Werkbank, also Arbeitsbank, und von der Arbeitsbank wieder zum Patientenbett, also vom Bed to Benchside und von Bench to Bedside, weil das wirklich Translation ist, ja, also so versetzt man das, und das ist der translationale Charakter, den ich als großen Vorteil bezeichnen würde.
Ja, das ist sehr interessant. Also da sind wir ja schon so ein bisschen drin in diesem, ich sag mal, mehr oder weniger so ein bisschen im Alltag und wie das Ganze so abläuft. Jetzt ist es ja so, dass Magdeburg für Interessierte, man muss dazu sagen, Grundvoraussetzung ist ja, dass man das Studium abgeschlossen hat. Man muss Assistenzarzt oder Ärztin sein. Aber Magdeburg hat ja ein besonderes Programm, was sie anbieten. Und vielleicht können wir ja darauf mal so ein bisschen eingehen, wie das am Ende so aussieht, dieses Programm. Und für die Leute, wir können ja später auch nochmal darüber sprechen, für wen wäre das was? Was sind auch Qualifikationen, die man mitbringen sollte oder müsste? Aber vielleicht einfach mal, wie sieht es denn aus, wenn man dann in diesem Programm ist?
Vielleicht können wir vorher nochmal ganz kurz beleuchten, dass ja, man ist ja nicht plötzlich drin, sondern da gibt es eine Bewerbungsphase und eine Vorbereitungsphase, die sich von anschließt. Erstmal muss man sagen, das Programm nennt sich Else Kröner Forschungskolleg Magdeburg. Das heißt, über die Else Kröner Fresenius Stiftung werden diese Forschungsprogramme oder Stipendien ausgeschüttet. Und es gibt diese Else Kröner Forschungskollegs nicht nur in Magdeburg, sondern Magdeburg ist ein Standort von 3 oder 4 größeren. Dazu zählen auch Göttingen, ich meine auch Frankfurt am Main und Köln. Wobei das Programm in Magdeburg sehr eng mit dem Programm in Göttingen zusammenarbeitet und auch die Zusammenarbeit mit Köln in den letzten Jahren sich verbessert hat und auch zugenommen hat. Und wenn man nun Arzt, Ärztin ist, das heißt ein Studium abgeschlossen hat, approbiert ist und auch eine Doktorarbeit abgeschlossen hat oder eine in Einreichung befindliche Doktorarbeit hat, kann man sich für dieses Programm bewerben. Ehrlicherweise eher vorgesehen für die fortgeschrittene Assistenzarztzeit, also so 2., 3., vielleicht 4. Ausbildungsjahr. Da bin ich eine kleine Ausnahme, das können wir später nochmal besprechen. Und dann bewirbt man sich mit einem Proposal, also mit einer Forschungsidee, mit einem Forschungsantrag, mit dem man zum einen darstellt, auf welchen wissenschaftlichen Grundlagen basiert meine Forschungsidee, um das dann einzureichen. Dann gibt es ein Bewerbungsverfahren ohne einen selbst. Das heißt, im Hintergrund wird geschaut, okay, das ist eine gute Forschungsidee, die man auch gut umsetzen kann und gut unterstützen kann. Und dann gab es einen Vortrag, ein Vorsprechen, 15 Minuten, Deutsch oder Englisch. Mein Chef, also mein jetziger Chef, Herr Professor Fischer, hat sich das auf Englisch gewünscht. Und dann saß man da vor 7, 8 Professoren der Uniklinik Magdeburg und hat sein Projekt vorgestellt und hat sich dann gefühlt wie nach der mündlichen, wie nach dem mündlichen Staatsexamen. Und hat am Ende gesagt bekommen, okay, das wird gefördert oder das wird nicht gefördert. Ja, und dann ist man quasi dran.
Okay, wenn wir jetzt gerade schon bei den Voraussetzungen sind, gibt es denn eine bestimmte Voraussetzung, was jetzt die Doktorarbeit angeht? Sie haben jetzt gesagt, Sie haben experimentell geforscht. Ist das auch Voraussetzung? Oder kann man auch eine Doktorarbeit, ohne jetzt zu tief in Doktorarbeiten einzusteigen, kann man auch eine von mir aus klinisch oder statistische Doktorarbeit haben?
Ich glaube, das ist am Ende völlig egal. Das Programm soll sich nur als Postdoc-Programm verstehen. Das heißt nicht ein Programm, was die Promotion fördert, sondern ein Programm, was diese Postdoc-Phase nach der abgeschlossenen Promotion, das heißt einer abgeschlossenen Doktorarbeit, dann aufbaut, so auf dem Weg oder so zwischen Doktorarbeit und vielleicht später Habilitation, also das, was man macht, um sich quasi wissenschaftlich tätig für die Uni zu zeigen, ganz einfach ausgedrückt. Aber welche Doktorarbeit, ist, glaube ich, für das Programm letztendlich egal.
Okay, okay. Und eine kurze Frage noch, dann können wir gerne auf das Programm auch zu sprechen kommen. Wie sieht es denn mit den Englischkenntnissen aus? Sie hatten ja gerade schon gesagt, dass man den Vortrag, wenn möglich, auf Englisch halten sollte. Und so wie ich das im Vorhinein auch schon gelesen habe, ist ja auch sehr vieles generell auf Englisch. Und ich sage mal, die Forschung ist ja oder die Wissenschaft ist ja generell sehr englischbasiert. Ich sage mal, sehr viele Publikationen sind ja alles auf Englisch. Wie stark müssen denn die Englischkenntnisse sein? Und kann man vielleicht sogar schon vorher irgendwelche Kurse belegen, um da seine Englischkenntnisse aufzubessern?
Für mein Verständnis ist es nie verkehrt, Englisch zu können. In der Medizin ohnehin, ja, man hat Patienten, die verstehen kein Deutsch und dann kann man sich meistens über Englisch retten. Für die Forschung speziell geht es, glaube ich, gar nicht so gut oder gar nicht so sehr darum, wirklich gut Englisch sprechen zu können, sondern einfach das Sprachverständnis zu haben. Es war nicht mein bestes Fach in der Schule. Ja. Während des Studiums habe ich so einen Medical English Kurs besucht, einfach weil sich das angeboten hat, nicht weil ich dachte, ich mache später mal viel Forschung und brauche das. Und tatsächlich kommt man da ganz schnell rein. Das heißt, wenn man so seine 4, 5, 6 und noch mehr Paper und Abstracts gelesen hat, kommt man da schnell rein. Das ist nichts, was einem Sorgen machen sollte. Und das ist vor allem auch nicht, was letztendlich ausschlaggebend dafür sein sollte, zu sagen, okay, ich mache das oder ich mache das nicht. Okay. Also es ist eine Sache, man braucht nicht, man braucht sich da keine Sorgen machen, man kommt da rein.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut, nochmal so anzusprechen, weil ich glaube, dass es doch von vielen immer nochmal wieder so ein Punkt ist, wo ich mal sage, zumindest gibt einem das zu denken, vielen schaffe ich das vom Ding, weil es gibt ja schon, dann finde ich zumindest persönlich, merke ich das so ein bisschen, nochmal einen Unterschied zwischen, ich spreche Englisch mit einer Freundin oder einem Freund oder ich, dieses Medical English, ne? Und aber wenn man da reinkommt, gerade wenn man da ein bisschen mehr Erfahrung kriegt und das nicht das ausschlaggebende Ding sein sollte, dann ist es, denke ich, für viele beruhigend zu wissen, ja.
Wie in vielen Sachen ist es, glaube ich, auch so, man muss es einfach machen. Das heißt, jeder hat Angst vor seinem vor seinem ersten Talk im Englischen. Und wenn das ein wissenschaftliches Grundthema hat, dann erst recht. Aber ich glaube, das muss man einfach machen. Ja, und wenn man sich das getraut hat und Vertrauen in sich hatte, dann sieht man, okay, das ist vielleicht gar nicht so schwer. Ja. So wie man vielleicht nach einer Prüfung sagt, das war gar nicht so schwer, wie
ich dachte. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade, ich sag mal, der erste Vortrag, der 15-minütige Vortrag vor 8 Professoren auf Englisch, dass man da vielleicht auch ein bisschen aufgeregt vorher war. Also ich zumindest wäre extrem aufgeregt vorher.
Ja, da kann ich nachempfinden.
Da härtet man ab. Da härtet man dann wahrscheinlich recht schnell ab danach.
Wenn kritische Nachfragen kommen.
Ja, das glaube ich. Und ja, angenommen, man hat sich dann da jetzt beworben und das hat jetzt auch alles wie bei Ihnen funktioniert. Wie kann man sich dann dieses Programm vorstellen?
Dann ist man 12 Monate freigestellt für Forschungsarbeiten. Das heißt, man hat ja vorher schon eine Programmskizze gemacht mit einem ungefähren Zeitplan, einer ungefähren Ahnung, über welches Thema man arbeitet und was man da methodisch macht. Ich forsche zum Thema myeloproliferative Erkrankungen, letztlich eine hämato-onkologische Erkrankungsgruppe, bei der die Myeloproliferation im Vordergrund steht, das heißt die Vermehrung von Zellen im Knochenmark, die auch dazu führt, dass bestimmte Blutzellen vermehrt vorhanden sind, ja, und erhöhte Konzentrationen davon im Blut gemessen werden können. Und diese myeloproliferativen Erkrankungen untersuche ich am Mausmodell. Nicht alle, sondern quasi nur eine ganz bestimmte. Das heißt, es gibt Treibermutationen, die diese Erkrankungsgruppe antreiben. Eine davon ist JAK2V617F, ohne jetzt viel zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Und wir haben ein Mausmodell etabliert, bei dem nicht in allen Körperzellen oder nicht in Knochenmarkzellen diese Mutation auftritt, sondern nur in einer ganz besonderen Gruppe von Blutzellen, nämlich in den neutrophilen Granulozyten. Das heißt, durch ein gewisses genetisches Konstrukt konnten wir es erreichen, dass nur in diesen Zellen die Mutation aktiv ist. Mhm. Und nicht nur die Mutation, sondern auch noch ein Fluoreszenzstoff, das heißt, die Zellen haben die Mutation und die leuchten. Und dann haben wir quasi mit den Zellen und mit den Mäusen die Experimente gemacht, die vorgesehen waren. Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben schon, glaube ich, einen ganz großen Bogen drumherum gemacht. Aber im Detail sieht es so aus, man ist freigestellt, man arbeitet im Labor, eine normale 40-42-Stunden-Woche. Und das Wichtige ist, man bekommt es bezahlt. Ja, ich hab BAföG während des Studiums bekommen, bin nach Magdeburg gezogen. Das heißt, für mich war es wirklich wichtig, dass ich zumindest irgendwie Geld brauche, um das machen zu können, was ich machen möchte. Und hätte ich das nicht finanzieren können, hätte ich normal als Arzt gearbeitet. Das heißt aber, eine wichtige Grundvoraussetzung für mich zu sagen, okay, ich mache das mit dem Stipendium, ich mache das mit dem Forschungsprojekt, war, dass ich irgendwas verdiene, also quasi finanziell zumindest abgesichert bin. Und da ist es so, dass das Elsevier Forschungskolleg Magdeburg den normalen Arzttarif zahlt, also den normalen ärztlichen Tarif oder das Gehalt, was über die Tarifverträge festgelegt ist, auszahlt. Und das gibt natürlich finanzielle Sicherheit, um sich dann auch voll auf die Forschung zu konzentrieren.
Ja, die Frage wäre sonst auch noch gekommen, nämlich, das wäre wahrscheinlich die nächste Frage, die ich zu dem Jahr jetzt gestellt hätte, ja. Aber Lukas, du wolltest was fragen.
Ja, ich wollte fragen, wie denn jetzt so, sagen wir mal, der Alltag wirklich aussieht. Sie haben jetzt gesagt, man steht im Labor, aber wie kann man sich das genau vorstellen für diejenigen, die jetzt von Forschung vielleicht jetzt noch nicht so eine klare Vorstellung haben? Wie kann man sich das genau vorstellen? Man steht auf und fährt ins Labor und was macht man dann im Labor?
Auf jeden Fall muss man sich quasi was anlesen. Das heißt, man liest Paper, man liest Abstracts, man liest Methoden. Ja? Man lernt Methoden, die man vielleicht noch nicht gelernt hat. Man lernt den Umgang mit Geräten, ja, Zentrifugen, mit der Sterilbank, mit Pipetten und so weiter. Das muss man sich nicht alles selber beibringen, das ist das Schöne, sondern wir haben ein ganz tolles Team an technischen Assistenten im quasi Forschungslabor der Hämatologie-Onkologie, die wirklich große Hilfestellung leisten. Das heißt, ohne das wäre man wirklich verloren. Kann man sich so vorstellen, wie wenn man dann als Arzt auf Station anfängt und wirklich die Krankenschwestern braucht, um irgendwie sich über Wasser zu halten. Mhm. Das sind so die technischen Assistenten im Labor, die auch viel, viel Arbeit abnehmen. Das heißt, man macht am Ende nicht alles alleine, sondern man ist in dieser Postdoc-Phase nach der Doktorarbeit auch ein bisschen in der Situation, Arbeit delegieren zu dürfen. Was nicht heißt, dass man alles delegieren sollte, aber man darf auch Arbeit abgeben und plant dann seine Experimente. Das heißt, am Mausmodell, welche Mäuse kann ich nehmen? Kann ich alle Genotypen, das heißt alle Mäuse mit sämtlichen genetischen Voraussetzungen nehmen oder brauche ich eine Vorauswahl? Kann ich alle Mäuse nehmen, egal welches Alter die haben, oder brauche ich eine Vorauswahl? Und da muss man sich auf Erfahrungswerte berufen, die man erlernt, ja, auch quasi bei Kollegen schauen, wie haben die das gemacht, aus den Papern herauslesen, wie ist so der normale Stand, wie macht man das eigentlich und wie kann ich das adaptieren auf das, was ich vorhabe. Und ja, dann plant man die Experimente, bereitet die theoretisch und praktisch vor, theoretisch, indem man die Abstracts liest, praktisch, indem man die Experimente vorher geübt hat. Und dann macht man die Experimente und dann wertet man die Experimente aus. Und bestenfalls kommt dann das heraus, was man sich vorgestellt hat, weil man ja natürlich die Forschung nicht macht, um seine These zu belegen, sondern man macht Forschung, um zu schauen, okay, wie passt das Ergebnis letztlich auf die These, die ich am Anfang quasi mir gestellt habe. Und dann ist, ich meine, das ist quasi viel, das ist so vielschichtig einfach, dass man das, glaube ich, nur schwer in wenigen Worten beschreiben kann. Weil tatsächlich ist man dann auch dafür verantwortlich, sich die Antikörper zu kaufen, die man braucht. Das heißt, sich die Forschungsmaterialien, die auch durch das Elseconer Forschungskolleg finanziert werden, zu beschaffen, zu gucken, ob die Qualität damit stimmt. Und ja, das ist so vielschichtig. Und das ist allein die Arbeit im Labor. Wir werden ja dann gleich wahrscheinlich auch noch darüber sprechen, was das Projekt sonst noch macht. Nämlich nicht nur die Laborarbeit unterstützen, sondern auch noch viele Schlüsselkompetenzen.
Ja, Lukas? Schafft man denn in diesen 12 Monaten, die man dann freigestellt ist, die man ja wirklich nur forscht, dann auch seine, ich sag mal, sein Projekt umzusetzen? Oder ich sag mal, es kann ja durchaus auch passieren, es kann ja immer alles passieren. Auch, ich denke mal, gerade in der Forschung können ja auch Dinge passieren, die man jetzt vorher, mit denen man jetzt nicht so gerechnet hat. Wird dann das Projekt auf Eis gelegt oder kann man dann auch noch länger forschen? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es, ja, dass man jetzt nicht so genau takten kann, dass man nach 12 Monaten dann auch fertig ist.
Nee, auf keinen Fall. die Optimalvorstellung ist, man macht 12 Monate Forschung, hat alle Experimente gemacht und hat am Ende eine fertige Publikation, die man quasi mit einem sehr hohen Anerkennungswert, mit einem sehr hohen Impact wirklich einreichen und publizieren kann. Die Realität sieht da ein bisschen anders aus. Ja. Natürlich gehen Sachen schief. Ich habe schon gesagt, bei uns, bei dem Mausmodell, was wir bearbeiten, was ich bearbeitet habe, leuchten die Zellen. Ja, und die leuchten mit einem roten Fluoreszenzfarbstoff. Und wir haben anfangs Antikörper, die für ein anderes Mausmodell etabliert waren, verwendet für bestimmte Experimente, die auch mit einem roten Fluoreszenzfarbstoff markiert waren. Und dann haben die natürlich in demselben Fluoreszenz-Channel strahlt. Also wenn man dann quasi schaut und mit Antikörpern, die Fluoreszenz gekoppelt sind, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, dann muss man gucken, okay, wie hoch ist in einem bestimmten Spektrum die Fluoreszenzintensität. Ja, und dann kann man natürlich die Sachen nicht verwerten, wenn man quasi durch den Antikörper in denselben Spektrum strahlt, wie die Zellen schon selber strahlen. Dann war das quasi für die Tonne. Aber nur so lernt man es, ja, und nur so kann man es beim nächsten Mal besser machen. Und man kann, um das quasi noch kurz hinten anzustellen, auch nach 12 Monaten sagen, okay, ich brauche eine Projektverlängerung. Das heißt, auch das Elseconer Forschungskolleg sieht vor, dass man in eine sogenannte Nachhaltigkeitsphase einsteigen kann nach den 12 Monaten, indem man, ich meine, entweder 6 Monate voll oder über sogar 12 Monate halbtags weiter für die Forschung arbeitet. Ja, oder lasst es 3 Monate halbtags und 3 Monate voll und 6 Monate halbtags sein. Aber das Projekt sieht auch vor, dass es eine Nachhaltigkeitsphase gibt, um den Übergang von Forschung zu Klinik so ein bisschen abzumildern. Ja, und um auch die Zeit, die man hat, zu strecken.
Mir ist jetzt noch eine Frage gerade spontan gekommen, wenn man jetzt 12 Monate wirklich nur in der Forschung ist. Ich sage mal, in Anführungszeichen, verlernt man dann so ein Stück weit auch Arzt zu sein, wenn man gar nicht mehr am Patienten ist? Also ist dann der Schritt vielleicht wieder zurück zum Assistenzarzt ein schwieriger Schritt oder ist es wie Fahrradfahren?
Deshalb schwierig, weil ich es ja nicht vergleichen kann. Ich hatte es nie anders. Ich bin nie vorher Arzt gewesen und habe dann ausgesetzt und war dann wieder Arzt. Ich habe schon gesagt, bei mir war das ein bisschen anders, weil ich quasi mein erster Schritt des Arztlebens war das Stipendium. Ich habe vorher zuletzt im PJ auf quasi stationär gearbeitet und mit Patienten und habe tatsächlich dieses erste Ausbildungsjahr der Facharztausbildung komplett mit dem Stipendium gefüllt über das Elseconer Forschungskolleg.
Okay, verstehe.
Hatte dann quasi fast 1,5 Jahre, die ich nicht ärztlich gearbeitet habe.
Ja.
Und man kann sich sicher vorstellen, wie aufgeregt man ist, wenn man frisch nach dem Studium, nach dem PJ quasi als wirklich Arzt verantwortlich ist für seine Patienten und für das, was man macht. Und ich hatte, ich war echt aufgeregt.
Glaube ich, ja. Das glaube ich auch.
Viel Schweiß verdrückt, gerade in den ersten Wochen, weil das war wie eine neue Welt. Ja, ohnehin als Arzt irgendwo neu anzufangen und dann auch noch nach 1,5 Jahren Pause, das war anstrengend, aber es hat alles geklappt. Ja, ich hoffe, dass ich meine Arbeit gut mache.
Und wie ist das denn jetzt, wenn man dann theoretisch das auf dem Weg macht, wie Sie ja meinten, dass es eher normal wäre, also irgendwie im zweiten oder dritten Assistenzausbildung oder Facharztausbildungsjahr, verlängert sich dann quasi dementsprechend einfach die Facharztausbildung um ein Jahr sozusagen? Also unterbricht man die in dem Sinne dann oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja und nein. Das heißt, wir sind, was die Facharztausbildung betrifft, immer abhängig von der zuständigen Landesärztekammer. Das ist hier in Magdeburg natürlich die Ärztekammer Sachsen-Anhalt, Landesärztekammer Sachsen-Anhalt. Und da gibt es quasi immer im Vorfeld, auch wenn das Stipendien sind, Verhandlungen mit den Ärztekammern. Und die Landesärztekammer Sachsen-Anhalt rechnet bis zu 6 Monate dieses Stipendiums an, wirklich als Weiterbildungszeit im Rahmen der Facharztausbildung, im Rahmen der Facharztweiterbildung. Und die anderen 6 Monate legt man dann quasi selber drauf.
Okay.
Dadurch kommt es ohnehin dazu, dass man länger braucht, um den Facharzt abzuschließen. Aber das ist eine Zeit, die sich lohnt, denke ich.
Ja. Ja, das, also wie gesagt, das ist einfach nur nochmal, dass man das einmal so ganz offen sagt, dass jeder dann ungefähr weiß, worum es geht. Aber man ist ja jetzt dann quasi nicht nur im Labor in dem Sinne, sondern man kriegt ja auch noch eine ganze Art an Weiterbildungsmöglichkeiten. Also es finden Seminare statt, Vorlesungen statt. Genau, vielleicht können wir darüber ja auch nochmal so ein bisschen was hören, was das ungefähr ist, was man da lernt, was für Kompetenzen und so weiter und so fort.
Ja, wichtig ist, dass ist quasi ab dem Punkt, ab dem man Stipendiat in diesem Kolleg ist, nicht mehr fakultativ. Das heißt, alle diese Veranstaltungen sind tatsächlich mit Anwesenheitspflicht und man kann sich da nicht vorbeibinden. Was aber auch keinen Sinn macht, weil das wirklich gute Veranstaltungen sind, die einen quasi nicht, was die harte Forschung betrifft, weiterbringt, aber quasi vor allem das, was nebendran auch wichtig ist. Ja, wir reden über Schlüsselkompetenzen. Und da gibt es zum einen Seminare und Vorlesungen. Das heißt, hier in Magdeburg gibt es auch andere Forschungszweige, wie den Sonderforschungsbereich, der quasi den, der einfach auch existiert. Es gibt auch viele unterstützende, ja, ich sag mal so Gruppen, die den Prozess von Doktorarbeiten unterstützen. Und man ist dann quasi so eine heterogene Gruppe aus quasi den Kollegiaten aus dem Else-Grüner Forschungskolleg, aus den verschiedenen Forschungseinrichtungen hier in Magdeburg und vielleicht auch ein paar Doktoranden und besucht dann Seminare und Vorlesungen, die hier in Magdeburg sind. Und obendrauf kommen dann tatsächlich auch noch Workshops, wie zum Beispiel zum Thema Selbstdarstellung, zum Thema wissenschaftliches Schreiben, ja, zur Schärfung des eigenen Profils, Führungskompetenzen, Konfliktmanagement etc., die dann wirklich eigens für Else Kröner etabliert sind und dann auch mit den Kollegiaten in Göttingen stattgefunden haben. Das heißt, hier ist die Zusammenarbeit mit Göttingen am intensivsten, sodass man quasi zusammen in kleinen Gruppen diese Workshops machen konnte, um sich einfach auch zu unterstützen, um auch zu sehen, okay, was machen die anderen? Was machen die anderen vielleicht falsch? Was haben sie falsch gemacht? Und wie kann man gegenseitig davon lernen und quasi sich selber und die Forschung verbessern.
Ja. Um jetzt nur, die Frage ist mir jetzt auch gerade kurz eingefallen, nicht, dass ich die vergesse, sonst verliere ich ab und zu gerne mal den Faden in der einen oder anderen Folge, deswegen wollte ich die jetzt mal direkt vorne reinschieben. Wie sieht denn die, sagen wir mal, die Zukunft dann aus? Sie haben jetzt gesprochen, dass die über die Zusammenarbeit mit Göttingen und es gibt ja das Else-Kröner-Institut oder die Else-Kröner-Fresenius-Stiftung auch noch anderswo, in Köln beispielsweise. Soll sich das Ganze noch weiter vernetzen, noch weiter aufgebaut werden, sodass man auch ja einfach noch ein größeres Netz aufbaut, dass, ich sag mal, der Clinician Scientist noch größer wird? Oder ja gut, oder wissen Sie einfach gar nicht, wie die Zukunft da aussieht oder wie die Planungen da aussehen?
Vernetzung ist immer was Gutes. Ja, in der Forschung ist es immer gut, Leute zu kennen, die für sich genommen quasi ihre eigenen Suppen kochen, aber wenn man weiß, was die tun und wenn man weiß, okay, was sind deren Fachbereiche, was sind deren Sachen, die richtig gut machen, ist es immer gut, so viele Leute wie möglich zu kennen. Ja, und gerade auch, wenn man Clinician Scientist ist, das heißt, in der Phase seiner Ausbildung, seines Lebens, die auch mit Sorgen behaftet ist, ja, also wo sieht man sich als Arzt, wie möchte man später tätig sein? Möchte man an der Uni bleiben? Möchte man sich doch niederlassen? Wie kann Forschung etabliert werden oder wie kann ich die Forschung mitnehmen auf diesem Weg? Da ist es auch gut, einfach die Leute zu kennen, die dasselbe durchmachen. Aber vielleicht auch nicht am selben Stand sind, sondern quasi das ist eine bunte Mischung aus Kollegiaten, die schon dabei waren, die haben das abgeschlossen und sind wieder in der Klinik. Kollegiaten, die gerade frisch angefangen haben, um sich dann letztlich auch quasi gegenseitig zu unterstützen in den verschiedensten Phasen, in denen man sich gerade befindet. Das heißt, es gibt hier in dem, bei dem Stipendium auch keinen Startschuss, wo dann alle anfangen müssen, sondern man fängt dann an, wann es für einen selber passt oder wie es mit dem jeweiligen Klinikchef ausgemacht wurde. Was aber nicht heißt, dass alle Kollegiaten am selben Datum anfangen, sondern man startet irgendwann sein Jahr und dann kommen neue Kollegiaten dazu und andere gehen und man ist dann quasi so seine kleine Gruppe. Die Zusammenarbeit in Köln, um deine Frage konkret zu beantworten, hat sich in den letzten Jahren zunehmend verbessert und es finden auch Retreats statt, einmal pro Jahr, in dem der Fortschritt der Forschung und dessen, was man gemacht hat, in dem Kreis mit anderen Professoren, mit den betreuenden Personen für die Einzelprojekte aus zum Beispiel Magdeburg, Köln und Göttingen tatsächlich zusammenkommen. Ja. Ja, und das als Vorträge und als Poster auch noch vorstellen.
Ja. Mhm. Und nochmal eine kurze Zwischenfrage. Die Sprache ist wahrscheinlich dann wieder auf Englisch, nehme ich an?
Oftmals ja.
Okay, ja gut. Aber da fuchst man sich ja rein.
Ja.
Justin, ich habe dich unterbrochen, glaube ich.
Ja, nee, ist ja nicht schlimm. Es ist ja alles gut. Was mich noch interessieren würde, ist ja, jetzt hatten Sie ja gesagt, dass Sie quasi von diesem Programm oder von diesem Begriff Clinician Scientist, bevor Sie nach Magdeburg gekommen sind, auch noch nichts kannten. Lukas und ich kannten tatsächlich auch nichts. Ich meine, das ist auch einer der Gründe, warum wir es so wichtig finden, diese Folge zu machen, dass wir die Leute, die jetzt zwar noch im Studium sind, das dauert dann auch noch ein bisschen, aber dass man eben diesen Begriff ein bisschen populärer macht, weil es halt eben einfach was Wichtiges ist. Was ich nur sagen wollte, ist, wie ist denn das in der Klinik? Also ich sag mal, im realen Leben dort draußen, unter den KollegInnen sozusagen, wie ist denn da, wie ist das da? Ist da der Begriff wirklich ein Begriff oder wissen die meisten da eigentlich auch nicht, was es ist? Und wie wird der akzeptiert? Oder wie sind die Fachrichtungen darauf eingestellt beispielsweise? Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man jetzt einen jungen Assistenzarzt oder Assistenzärztin hat, die man eingestellt hat, dass man die vielleicht auch, je nachdem, wie man der Forschung gegenüber eingestellt ist, vielleicht gar nicht für ein Jahr abgeben, in Anführungsstrichen, möchte. Ich weiß ja nicht, ob das so passiert oder nicht, das wollte ich auch mal fragen.
Ja, das ist eine gute Frage. Um den ersten Teil zu beantworten, ich weiß nicht, ob man dann nicht quasi anders fokussiert ist, wenn man einmal so ein Programm durchlaufen hat. Aber mir ist aufgefallen, dass man dass ich quasi den Begriff Clinician Scientist währenddessen und jetzt auch dann als Arzt wirklich an ganz vielen Stellen wiedergefunden habe. Ja, ob das im Ärzteblatt ist, wenn man irgendwie durchblättert bei Stellenausschreibungen, ob das andere Programme sind, die sich vorstellen und wo man dann einfach drüber liest und sieht, okay, da ist ja auch ein Clinician Scientist Programm. Ja, Else Kröner Forschungskolleg ist nicht das einzige in Deutschland. Es gibt verschiedenste Programme, die aber letztendlich auf dasselbe abzielen, nämlich junge Ärztinnen zu unterstützen, die ein intrinsisches Interesse daran haben, Forschung zu betreiben, um letztendlich, ja, vielleicht nicht richtungsweisend zu sein, aber um diese Leute an die Hand zu nehmen, um denen zu zeigen, quasi mit Unterstützung schafft man das. Ja. Der andere Teil ist tatsächlich, ja, du hast recht, ja, nicht jeder Klinikchef, Klinikdirektor kann jedem Assistenten immer freistellen. Das heißt, es gibt bei uns in der Hämatologie verschiedenste Stationsbereiche. Ja, ein Knochenmarktransplantationsbereich. Es gibt zwei Stationen, zwei verschiedene. Es gibt eine Ambulanz. Es gibt auch Leute oder auch Kollegen natürlich, die rotieren müssen. Das heißt, man ist nicht während der Facharztausbildung die ganze Zeit auf der Hämatologie-Onkologie, sondern muss in andere Fachbereiche, muss auf die Intensivstation, muss in die Notaufnahme, muss auch andere internistische Kliniken anschauen. Das heißt, sie sind ja dann auch weg und nicht quasi in der Hämatologie und nicht auf der eigenen Station. Was heißen soll, natürlich gibt es diese Situation, dass man nicht immer und zu jeder Zeit jemanden freigeben kann, um zu sagen, natürlich machen Sie jetzt ja quasi Ihre Forschung, wenn die Stationsbereiche stattdessen nicht besetzt sind. Ja, das heißt, die Besetzung ist tatsächlich ein maßgebliches Thema. Ein anderes Thema ist, es müssen ja auch Dienste gemacht werden. Ja, Versorgungsdienste am Wochenende, es müssen Hausdienste gemacht werden. Und hier sieht das Else-Grüner Forschungskolleg auch vor, dass man in der Forschungszeit keine Werktagdienste macht, sondern maximal quasi einen Freitagdienst nach Feierabend oder einen Samstagdienst macht und nicht einen Sonntagdienst, wo man dann am Montag quasi gesetzlich dienstfrei hat und dann quasi wieder einen Tag wegfällt. Das heißt, das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt für die Gesellschaft, ja, für die Else-Grüner Fresenius-Stiftung, zu sagen, wenn wir schon viel, viel Geld ausgeben, nämlich ja zum einen die Stelle voll bezahlen und ein Arztgehalt auszahlen und zum anderen quasi auch noch so ein 30.000 Euro Taschengeld geben für Forschungsartikel und für Antikörper und was man braucht, um zu forschen, dann wollen wir auch, dass ihr wirklich quasi die Zeit für die Forschung arbeitet. Das heißt, das sind wirklich wichtige Aspekte, die vermutlich auch dazu führen, dass man nicht immer, zumindest nicht in jeder Phase seiner Facharztausbildung wirklich frei bekommt für so ein Stipendium. Okay. Aber wenn man das weiß, wenn man das wirklich möchte, kann man das mit dem jeweiligen Klinikchef tatsächlich auch besprechen. Ich meine, ich habe das große Glück, dass mein Chef, also Herr Professor Fischer, auch noch Sprecher des Else-Grüner Forschungskollegs hier in Magdeburg ist, neben Herrn Professor Tüting, den ich auch sehr schätze. Ich glaube, das hat sich dann so gefügt, aber das ist kein Hindernis für Klinikdirektoren, für Chefs, die keine Sprecher oder keine Sprecherin des Kollegs.
Ja, das ist ganz schön. Also vielleicht nochmal eine weitere Frage in Richtung Fachrichtung. Bietet es sich denn für jede Fachrichtung gleich an diesem Programm teilzunehmen oder sich zu bewerben? Weil ich könnte mir vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, so weit bin ich da nicht drin, aber dass sich einige Fachrichtungen eher dafür eignen zu sagen, da forsche ich mal, oder ist das wirklich völlig egal, wenn man sich für dieses Programm bewerben möchte?
Ich meine, das ist am Ende völlig egal.
Okay.
Natürlich gibt's, also mein Herz schlägt für die Hämatologie-Onkologie. Ja, ich weiß natürlich nicht oder steckt nicht in den Forschungsfeldern der anderen Fachrichtungen drin. Mhm. Wenn man die erste Phase des Kollegs anschaut, das heißt, es gab verschiedene Förderungsphasen, aktuell läuft die zweite. Wenn man die erste Phase anschaut und auch die Kollegiaten nochmal unter die Lupe nimmt, dann waren das Kollegen aus der Chirurgie, aus der Kardiologie, aus der Hals-Nasen-Ohrenmedizin, aus der Hämatologie-Onkologie, aus der Dermatologie, das heißt wirklich breit gefächert, dass ich sagen muss, wenn das Forschungsinteresse da ist, ist das Fach eigentlich völlig egal.
Ja, ich denke, das ist für den einen oder anderen oder für die eine oder andere auch recht interessant, dass man sich da jetzt nicht unbedingt abhängig machen muss von irgendeiner Fachrichtung. Wie sieht denn das jetzt aus? Ich stelle mir jetzt vor, ein Hörer oder eine Hörerin hört sich die Folge an und ist jetzt, brennt eh schon ein bisschen für die Forschung und macht sich vielleicht noch ein bisschen schlauer über den klinischen Scientist, was man machen kann. Was kann ich denn jetzt, wenn ich jetzt richtig Bock darauf habe? Sagen wir einfach mal so, ich habe jetzt echt Bock darauf, das zu machen. Kann ich denn als Student oder als Studentin schon irgendwas in die Wege leiten, dass ich eventuell wahrscheinlicher so einen Platz bekomme oder, ich sag mal, erstmal einfach zu Ende studieren und das Studium abschließen und natürlich auch eine Doktorarbeit? Oder, ja, kann ich schon irgendwas vorher in die Wege leiten?
Ich wollte gerade sagen, dass Beste, was man machen kann, ist früh genug mit der Doktorarbeit anfangen. Mhm. Das heißt, so wie man das darf, also man darf ja nicht vom Physikum, sondern zwischen Physikum und Klinik, zwischen Physikum und klinischen Einstieg tatsächlich eine Doktorarbeit machen und zu schauen, was interessiert mich, fachlich, was interessiert mich vielleicht auch methodisch. Ich kann nur jedem empfehlen, der Lust hat, Forschung zu machen, das im Rahmen einer Promotion im Studium schon mal zu festigen. Das heißt, sich vielleicht da auch ein Freisemester nehmen oder ein Freijahr. Ich habe tatsächlich während des Studiums meine Experimente gemacht und die Promotion, also die Doktorarbeit geschrieben und dann auch verteidigt, ohne auszusetzen. Das war vielleicht auch eine harte Zeit und eine zehrende Zeit. Aber das ist am Ende ein Irrglaube, dass man sagt, okay, im PJ hat man viel Zeit oder ach komm, wenn ich als Arzt anfange zu arbeiten, auch dann ist noch Zeit, die Doktorarbeit zu schreiben oder abzuschließen. Da muss ich widersprechen. Ja, es ist eher so, dass man bei vielen Kollegen gesehen hat, dass es umso schwieriger ist, je weiter fortgeschritten man ist. Und wenn man dann irgendwann mal angefangen hat, aber im PJ nicht dazu kam, das weiterzumachen oder abzuschließen oder tatsächlich auch während der Arbeitszeit ja, während der quasi Haupttätigkeit als Arzt nicht dazu kommt, dass viele quasi dieser Vorhaben, dieser Projekte dann abgebrochen werden und nicht mehr zu Ende geführt werden. Deshalb kann ich nur jedem quasi empfehlen, sich quasi einen quasi engagierten Doktorvater, eine engagierte Doktormutter zu suchen, in dem Fach, für das man brennt, ja, in dem man forschen möchte, und dann versuchen, quasi wirklich so schnell wie möglich die Promotion voranzutreiben, um dann tatsächlich in dieser Post-Doc-Phase mit einem klinischen Scientist-Stipendium weiterzumachen in seinem Fach.
Justin, ja, wolltest du sagen? Nee, ich wollte sagen, das fand ich eigentlich so ganz schön, so als letzten Tipp. So. Also ich weiß nicht, ob dir jetzt noch was einfiel an Fragen, aber ich glaub, oder ob Herr Dr. Hage noch was Besonderes loswerden möchte. Ich war jetzt nur so, ich fand, das klang so schön abgerundet gerade.
Ja, nee, ansonsten feuerfrei, wenn Sie noch was haben. Ich guck mal hier auf meine Notizen, was ich hier noch für Fragen aufgeschrieben habe. Ich glaube, ich bin auch soweit mit meinen Fragen durch.
Also man muss, um vielleicht dann nochmal das Persönliche zu erläutern, sich keine Sorgen machen. Mhm. Man wird an die Hand genommen. Man hat regelmäßige Treffen mit dem Betreuer des Projektes. Man hat auch regelmäßige Treffen mit anderen Professoren, die einen immer wieder unterstützen in dem, was man vorhat. Und man ist da nie alleine, sondern man hat tolle Freunde, man hat tolle Kollegen, man hat quasi ein tolles soziales Umfeld. Zumindest quasi kann ich das so sagen, dass ich viele Leute habe, die mich auf dem Weg unterstützt, unterstützt haben, und dass man da nie alleine ist. Ja, und wenn man dann noch Spaß hat an der Sache und das mit Freude machen kann und das Herz für sein Fachgebiet schlägt, dann macht man damit nichts falsch.
Stimmt, das ist auch noch eine gute Sache, auf die ich eigentlich auch noch eingehen wollte. Gut, dass Sie das nochmal angesprochen haben. Das heißt, man braucht jetzt auch keine Angst wirklich davor zu haben, den Weg einzuschlagen. Wenn man so, ich sag mal, so ein bisschen die Zweifel hat, schaffe ich das überhaupt? Also Forschung klingt ja immer so, ich muss hyperintelligent sein oder man schafft es nicht oder ich weiß es nicht. Also ich glaube, der eine oder andere hat die Vorstellung vielleicht. Und ja, das sind ja nochmal ganz schöne Worte, dass man sich da auf jeden Fall nicht so viel Angst machen muss.
Ja.
Einfach machen. Das ist wie in vielen Situationen im Leben so. Man muss es, also wenn man es möchte, einfach machen.
Ja, das klingt doch zum Abschluss nochmal ganz schön. Also ich muss sagen, ich hoffe, dass wir mit dieser Folge, ich fand, das war eine sehr gute Idee von der Uni, aber ich hoffe, dass wir mit dieser Folge so ein bisschen nicht nur jetzt den klinischen Scientist, sondern auch die Forschung an sich, und man merkt ja, dass der Herr Dr. Hage da wirklich auch für brennt, auch vor allem für das Fach brennt und so, dass wir das so ein bisschen mehr ins Leben rufen, ein bisschen mehr in die Köpfe bringen. Denn ich muss ja sagen, jetzt im Studium, man hat zwar schon mit Forschung zu tun, aber in der Regel dann doch eher, ich sag mal, so ein bisschen passiv in Vorlesungen, wenn einem irgendwelche Statistiken hingeschleudert werden oder sowas in der Art. Aber so richtig viel Kontakt hat man nicht so. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, wir konnten da einfach ein bisschen mehr Klarheit reinbringen und auch andere Wege und Möglichkeiten nochmal aufzeigen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall ganz recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich habe zu danken. Wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr das macht und das so macht, wie ihr das macht. Und vielen Dank, dass wir zusammengefunden haben, um das so zu besprechen. Ihr habt einen Hörer mehr.
Das freut uns. Ja, sehr gerne wieder. Ne? Also, ja,
also wenn wir nochmal über die Hämato-Onkos sprechen wollen, dann sind Sie auf jeden Fall nochmal sehr herzlich eingeladen.
Sehr gerne.
Genau, das können wir sehr gerne nochmal machen, ja. Ja, ansonsten war es das von mir. Wenn ihr noch irgendwas habt, dann gerne nochmal raus damit. Ansonsten würde ich mich schon mal verabschieden.
Ja, also ich habe eigentlich auch nichts mehr. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch an Herrn Dr. Hage, irgendwelche Fragen habt, ihr wisst ja mittlerweile, wo man uns anschreiben kann. Einfach an unsere E-Mail-Adresse schreiben oder auch auf Instagram könnt ihr uns auch schreiben. Und dann kann man mit Sicherheit auch nochmal, wenn wir dann eine Folge über die Hämato-Onko aufnehmen, wollen, schaffen, wenn wir das schaffen, auch nochmal die Fragen auch zur Forschung vielleicht nochmal stellen, wenn und noch generell, Fragen offen geblieben sind.
Ja, und die Links, alle Links zum Forschungsprojekt, vielleicht mal aus Interesse, können wir alle nochmal in die Beschreibung packen.
Ja, klar.
Dass alle Leute, die es interessiert, auf jeden Fall nochmal nachlesen können, das ist auch nochmal ganz wichtig.
Ja. Sowieso, sowieso. Ja, dann, Herr Dr. Hage, ich danke Ihnen auch und ich überlasse Ihnen jetzt mal die Schlussworte, die letzten zwei, drei Worte, wenn Sie sich nochmal verabschieden möchten.
Was ist mal, man kriegt ein...
Böse.
Ja, man kriegt eine schwere Aufgabe in die Hand gelegt. Nein, ich kann nur noch mal sagen, wenn euch quasi, wenn ihr forschungsinteressiert seid, wenn euch das wichtig ist, wenn ihr da ein Faible für habt, dann macht das und ihr werdet Spaß dran haben.